Der Backlash gegen Frauen. Warum verfängt die Gegenbewegung zur Gleichstellung auch in vermeintlich progressiven Ländern? Die Zeiten, in denen erfolgreiche Frauen Solitäre waren, sind längst vorbei. Die Modernisierung der Geschlechterverhältnisse, ein jahrzehntelanger Prozess, zeigt sich eben auch darin, dass immer mehr Frauen in allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens aufsteigen und sichtbar sind. Doch unangefochten ist diese Entwicklung, die Einlösung des weiblichen Gleichheitsanspruchs, nicht. Anlass zu einem Gespräch mit der Publizistin Susanne Kaiser, die sich in ihrer Forschung auch mit den Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen befasst. Guten Tag, Frau Kaiser.
Hallo, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Kaiser, westliche Gesellschaften sind so gleichberechtigt wie nie zuvor. Zugleich scheinen Bestrebungen gegen den Aufstieg von Frauen zuzunehmen. Wie kommt's?
Ja, beziehungsweise waren westliche Demokratien so gleichberechtigt wie noch nie. Ich fürchte, dass wir diesen Peak inzwischen überschritten haben. Sehen wir deutlich in den USA, wo das Abtreibungsrecht ja so stark zurückgerollt wurde, in einzelnen Bundesstaaten. Und die Ursachen sind schon, was ich das feministische Paradox nennen würde. Das heißt, wir sehen einerseits, auch dank des Internets, einen ganz rasanten Aufstieg von Frauen in sichtbaren Machtpositionen, die sie in den letzten 10, 20 Jahren erreicht haben. Das ist Konsens, dass Frauen natürlich auch in diesen Machtpositionen genau richtig sind. Wir hatten die MeToo-Bewegung, die für ein kollektives Bewusstsein gesorgt hat, dass es nicht lauter Einzelfälle sind, diese Gewalt gegen Frauen am Arbeitsplatz-Fälle, dass es strukturelle Ursachen hat. Und diese ganzen Entwicklungen, die auch einfach Männlichkeit problematisiert haben, wir sprechen von toxischer Männlichkeit schon länger und bestimmte eben auch strukturelle Benachteiligungen von Frauen im Patriarchat sichtbar gemacht haben, das hat viele Männer einfach sehr viel Status, Bedeutung, Macht gekostet. Und genau dagegen richtet sich dieser antifeministische, autoritäre Backlash. Dass wir sehen, also gerade auch bei jüngeren Leuten, das hat jetzt auch die Wahl gerade gezeigt, gerade junge Männer sind eben wieder konservativer eingestellt, würden ihre Stimme eher rechten Parteien, also in Deutschland der AfD, geben, haben auch wieder mehr den Wunsch nach einer autoritären Führerschaft. Und dazu passt natürlich auch ziemlich gut, dass in den USA mit Donald Trump ein verurteilter Sexualstraftäter wieder Präsident geworden ist. Dazu passt, dass wir in Deutschland diesen konservativen, reaktionären Rechtsruck haben. Und in ganz Europa sehen wir das ja, wo ehemals feministische Regierungen wie in Schweden, wie in Finnland mit jungen Premierministerinnen oder einem jungen weiblichen Kabinett eben auch abgelöst wurden durch Mitte-Rechtslager.
Dann geht der Backlash gegen Frauen einerseits auf die Veränderungsängste des sogenannten kleinen Mannes zurück. Aber es gibt auch ein Zurückdrängen von Frauen, das von Eliten aufgegriffen wird und durchgesetzt wird. Warum die? Die haben ja nichts zu verlieren.
Doch, gerade die Eliten. Das sind ja auch die vulnerablen Gruppen, wenn es um Gewalt gegen Frauen, die ja im Übrigen steigt, geht. Also auch Partnerschaftsgewalt, da sind natürlich arme Frauen von betroffen. Aber die andere vulnerable Gruppe sind Akademikerinnen. Und wir sehen das nicht nur im Bereich der Partnerschaftsgewalt zu Hause, sondern wir sehen es auch bei digitaler Gewalt. Es sind immer die erfolgreichen Frauen, die ganz besonders sexualisierte Gewaltandrohungen bekommen und damit verdrängt, zurückgedrängt werden sollen, aus dem Netz verdrängt werden sollen, aus dieser öffentlichen Sphäre, wo eine politische Meinung oder Ansicht geteilt wird. Gerade die Eliten haben ja was zu verlieren, weil wir reden zwar so, als wären wir längst gleichberechtigt, aber faktisch haben wir natürlich sämtliche Gender Gaps weiter bestehen. Gerade Care-Arbeit ist sowas, was eben überhaupt nicht aufgeteilt wird, sondern männliche Karrieren werden ja immer noch auf dem Rücken von Frauen einfach erreicht. Ja, und solange wir diese Gaps weiter haben, eine tiefe Kluft zwischen dem, wie wir sprechen, zwischen dem, was sichtbar ist, Frauenquoten, Förderprogramme und so weiter, und aber faktisch sind wir eben nicht gleichberechtigt, sondern sind Frauen immer noch finanziell abhängig von Männern, ne, geraten in Altersarmut, alleinerziehende und ihre Kinder sind arm. Und das führt bei vielen Männern aber dazu, dass sie quasi, wo sie strukturell gleichberechtigt sind oder privilegiert sind, sich aber individuell nicht privilegiert fühlen. Und das heißt, sie sehen diese Quoten, sie sehen, Frauen sind doch in allen Machtpositionen. Ja, der Feminismus hat es doch eigentlich längst übertrieben und ich persönlich empfinde das eher als Kontrollverlust, was mit unseren Gesellschaften, ne, wenn sich das Männlichkeitsbild wandelt, wenn Frauen erfolgreicher sind, das ist für mich ein gesellschaftlicher Kontrollverlust.
Das Bundeskriminalamt hat Ende letzten Jahres ein Lagebild zu Straftaten gegen Frauen vorgestellt, wonach sich quer durch die Gesellschaft immer öfter Straftaten ereignen, die sich eben spezifisch gegen Frauen richten. Häusliche Gewalt, Sexualstraftaten, Femizide, Menschenhandel und so weiter. Aber beginnt der Backlash erst mit tätlicher Gewalt und Straftaten?
Nein, überhaupt nicht. Man würde ja auch psychische Gewalt immer zu Gewaltformen zählen und auch digitale Gewalt. Die hat zwar physische Gewalt auch als Konsequenz, das ist ja ein Kontinuum, weil man diese Welten einfach nicht mehr trennen kann. Aber das ist ja erstmal eine diskursive Form der Gewalt, ja, eine verbale Gewalt oder ein Angstverbreiten, eine Bedrohung. Das ist auch nicht nur Gewalt, die dazugenommen hat und deshalb gibt es dieses Lagebild auch erstmals, ja, weil es nämlich eine politische Dimension hat. Das ist nicht nur Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, weil sie Frauen sind, also eine misogyne Form der Gewalt, sondern es geht ja darüber hinaus. Das heißt, damit sollen ja feministische Errungenschaften rückgängig gemacht werden. Das ist es, worum es da geht. Frauen sollen verdrängt werden aus der öffentlichen Sphäre, beziehungsweise wenn sie Partnerschaftsgewalt erleben, können sie auch, also sind sie so damit beschäftigt, in dieser Partnerschaft oder aus dieser Partnerschaft rauszukommen oder diese Gewalt zu überleben, dass sie eben auch an der Öffentlichkeit nicht teilnehmen können. Ja, sexualisierte Gewalt soll Frauen wieder zurückverweisen auf ihren Körper und damit auf den Bereich der Reproduktion, was eben im konservativen Weltbild der Platz der Frau ist. Ja? Zu Hause, im Ehebett, in der Küche, bei den Kindern. Oder ökonomische Gewalt, ne? Die also Selbstbestimmung von Frauen in so vielen Bereichen einfach rückgängig macht.
Ist denn an der Gewalt gegen Frauen heute was neu?
Gewalt im Patriarchat ist immer ja ein Mittel, um dieses System einfach weiter durchzusetzen. Aber dass wir jetzt diesen Anstieg sehen bei gleichzeitiger Gleichberechtigung, das hat eine neue Qualität. Auch die digitalen Medien, die ja diesen Aufstieg von Frauen überhaupt erst ermöglicht haben, die ermöglichen aber eben auch den Aufstieg von der Gegenbewegung. Und da sehen wir ja ganz neue Dimensionen. Also beispielsweise, dass eine Frau nicht einfach nur und nur bitte in Anführungszeichen vergewaltigt wird, sondern dass diese Vergewaltigung auch noch gefilmt und da anschließend beispielsweise bei Pornhub hochgeladen wird. Das, ne, und damit Reichweite erzielt wird mit so einer demütigenden Tat. Das heißt, das hat eine Qualität von sozialer Vernichtung, die wir uns vorher einfach gar nicht hätten vorstellen können. Und das verschwindet ja auch nie wieder aus dem Netz. Oder wenn Sie an die ganze Stalking- und Spyware-Industrie, ne, diese ganzen Apps denken. Oder Revenge-Porn, ja, dass man eine Trennung verhindern kann, indem man die eigene Freundin, Frau, Partnerin, Ex-Partnerin erpresst und sagt, dann teile ich dieses kompromittierende Material, ja, diese peinlichen Aufnahmen von dir in dem und dem Netzwerk. Also all das sind absolut neue Formen.
Nun haben wir im Deutschen Bundestag eine Oppositionspartei sitzen mit der AfD, eine rechtspopulistische Partei, die für Frauen traditionelle Geschlechterrollen vorsieht, die aber zugleich zum zweiten Mal schon eine Parteichefin hat. Und zwar eine, die auf Beleidigung, Demütigung, also auf verbale Gewalt setzt, sei es gegen politische Gegnerinnen und Gegner, sei es gegen alle sonstigen, die der AfD nicht passen. Wie werten Sie das denn?
Ja, absolut. Also das ist auch tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung, finde ich, die wir ja nicht nur in Deutschland sehen, sondern in Frankreich ja schon viel länger mit Marine Le Pen. In Italien natürlich mit Giorgia Meloni. Gerade Alice Weidel, die verkörpert ja die Widersprüche wie keine andere, auch mit ihrem ganzen Lebensmodell, ne? Dass sie in einer lesbischen Partnerschaft mit einer Frau aus Sri Lanka lebt, die haben Kinder zusammen und so weiter. Das ist nicht nur eine Form von Komplizenschaft, sondern das ist wirklich ein Zweckbündnis, eine Zweckallianz. Das heißt, Alice Weidel hätte ja diese politische Karriere in keiner anderen etablierten Partei machen können. Das heißt, sie hat einen Vorteil davon, die Partei hat auch einen Vorteil davon, weil sie sich eben ein modernes, zukunftsgewandtes Image verpassen kann, ne, wo man auch mobilisieren kann in andere Bereiche hinein. Sieht man ja auch an alten früheren rechten Parteien, die sind, konnten ja einfach, ne, die wurden ja einfach nicht gewählt in der Breite der Bevölkerung, während die AfD wirklich auf dem Weg ist zur Volkspartei, und das liegt eben an dieser weiblichen, ja, Führerschaft. Ich glaube aber, dass es tatsächlich auch diese Programmatiken, also jetzt erstmal nicht verändert, ne? Das Programm ist trotzdem misogyn und frauenfeindlich und nicht sehr progressiv, das ist ja klar. Aber ich glaube, dass sich da ideologisch trotzdem früher oder später was ändern wird.
Was können Frauen dort ändern? Also bei Le Pen, die Sie ja auch genannt haben, ist aufgefallen, dass sie sich in den letzten Jahren in der Rhetorik zumindest gemäßigt hat.
Ja, das gehört ja auch zu dieser Entdämonisierungsstrategie, die Le Pen mitentwickelt hat. Und damit eben diese Wählbarkeit in der Breite der Bevölkerung auch sichergestellt hat. Ne, dazu gehört auch eine gemäßigte Rhetorik. Ist im Übrigen auch der Grund, warum das Rassemblement nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollte, weil die AfD das noch nicht so ganz geschafft hat, gemäßigt da aufzutreten, sondern sich ja eher radikalisiert hat. Ich glaube aber, dass auch also selbst wenn es ein radikalisierterer Diskurs ist, den ja auch gerade Alice Weidel pflegt, und sie hat ja offenbar auch keine Probleme mehr damit, jemanden wie Björn Höcke in einem Ministeramt zu sehen, ne, was sie vor ein paar Jahren noch ausgeschlossen hätte. Und ich glaube, dass sich da aber trotzdem, also dass ihr Lebensentwurf, den sie lebt, so sehr wie das auch ein Selbstwiderspruch ist, der hat trotzdem einen Einfluss darauf. Also das heißt, ich glaube nicht, dass die Partei weiter männlich dominiert sein kann, programmatisch, wenn sie eine Chefin hat. Ich glaube nicht, dass da jetzt feministische oder queere Politik oder sowas draus resultiert, ja, oder dass das Bild weniger menschenfeindlich wird, was dem zugrunde liegt. Deshalb bleibt es abzuwarten, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendeine Form von Einfluss haben wird.
Nun haben wir gesehen bei der Wähleranalyse, dass es besonders Männer und auch viele junge Männer sind, die die AfD gewählt haben, aber zunehmend auch Frauen. Was zieht die denn an, wenn so offen gegen diesen Gleichheitsanspruch verstoßen wird, der inzwischen ja eigentlich Konsens ist im Alltag?
Andere Themen. Ich glaube, das haben wir eben auch in den USA gesehen. Es waren ja vor allem weiße Frauen, die Donald Trump ihre Stimme gegeben haben unter den Frauen. Und das ist in Europa und in Deutschland auch so, dass dieses ganze Instrumentalisieren der Migrationsdebatte einfach ziemlich gut verfangen hat. Und nur weil man selbst eine Frau ist und damit bestimmte Formen der Diskriminierung kennt, heißt es ja nicht, dass man nicht ein menschenfeindliches Bild haben könnte oder dass man sich Angst machen lässt von diesen Drohszenarien, die da skizziert werden. Und ich glaube, dass das der Anlass dafür ist, dass Frauen da das eine Thema sozusagen gerne gelöst hätten oder als problematisch überhaupt sehen und dafür in einem anderen Thema gegen ihre Interessen abstimmen. Es ist ja auch so, dass sehr viele arme Menschen, ja, die so in prekären Lebensumständen leben, ebenfalls der AfD ihre Stimme gegeben haben. Und das ist ja bekannt, dass die damit also komplett gegen ihre Interessen handeln, weil die AfD eine Elitenpartei ist, die vor allem sowieso schon reichere, einkommensstarke Menschen privilegieren will.
Wenn wir bei den Frauen als Wählerinnen der AfD bleiben, wie sehen Sie denn in diesem Zusammenhang Tradwives, die angeblich traditionelle weibliche Werte verkörpern und öfter auch vermarkten? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg von Rechtspopulisten mit rückwärtsgewandten Wertebildern und dieser Form von Weiblichkeit?
Ja, da gibt es einen also absoluten Zusammenhang. Die Tradwives sind sozusagen die Influencerinnen und Social-Media-Seite der politischen Parteien. Und auch die leben ja diesen Selbstwiderspruch. Ne? Die tun so, als wäre das so eine 60er-Jahre-Hausfrauen-Ehe. Das macht erstmal neugierig. Das heißt, da egal ob männlich oder weiblich, das findet man erstmal kurios und schaut sich schon deshalb diese Inhalte an. Ne? Das ist ja eine extreme Form einfach. Die werden immer von diesen Radikalisierungsalgorithmen privilegiert und in die Reichweite gespült. Aber tatsächlich sind diese Tradwives natürlich keine Hausfrauen, ja, sondern Geschäftsfrauen. Die haben ein ganzes Social-Media-Team um sich, die haben ein Kamerateam, die haben einen Schnitt und so weiter. Die verdienen wahnsinnig viel Geld, wahrscheinlich auch mehr als ihre Männer, mit ihren reichweitenstarken Accounts. Sie ruhen sich ja auf einer feministischen Errungenschaft aus, nämlich, dass sie jederzeit wählen können, Also erstens dieses Leben zu führen und diesen Erfolg zu haben und zweitens diesem Leben den Rücken zu kehren und was ganz anderes zu machen, sich scheiden zu lassen und so weiter. Das konnte eine 60er Jahre Hausfrau natürlich nicht. Ich habe letztens einen interessanten Post gesehen, der hat gesagt, ich habe noch nie ein Tradwife ein Klo putzen sehen. Und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, was diese Tradwives nämlich alles nicht machen. Ja, das sind Hochglanzproduktionen, die genau diese ganzen Nachteile, die eine Hausfrauenehe hat, nicht zeigen, sondern ganz gezielt und strategisch ausblenden. Und das ist eine ganz verzerrte Wirklichkeit.
Zurück zu den Männern. Junge Männer werden heute doch oft ganz anders erzogen als ihre Väter, denen ja noch Dominanz und Kontrolle als ganz wichtig, gerade im Verhältnis zur Frau und zur Familie eingebläut wurden. Warum dann auch dieser Frauenhass oder dieses Vorführen, demütigen wollen unter jungen Männern, Jungs?
Also zum einen haben wir einfach gesehen, wie stark alles, was früher im Darknet, in der Manosphäre, in Inselforen sich zusammengebraut hat an Frauenhass, in den Mainstream gekippt ist. Ne? Heute, wenn ich heute recherchiere, muss ich einfach nur TikTok oder Instagram aufmachen. Und ich sehe all das, was früher in Inselforen verhandelt wurde. Und das liegt eben an diesen Radikalisierungsalgorithmen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass 13- bis 19-Jährige, so alt sind die im Durchschnitt bei TikTok, die UserInnen, Andrew Tates Inhalte sehen und damit von Anfang an quasi konfrontiert sind, dann bildet das natürlich ihr Weltbild. Ja, wenn Gewalt gegen Frauen da ständig zu sehen ist, dann normalisiert das auch, wie sie Frauen sehen, was der Wert einer Frau ist und so weiter. Das andere ist, dass Jungs heute anders als ihre Väter oder Großväter mit absolut ambivalenten gesellschaftlichen Erwartungen groß werden und damit schlecht umgehen können. Das heißt, noch bevor sie sich überhaupt wirklich als Jungs identifizieren oder noch bevor sie überhaupt in die Pubertät kommen, ist ihnen schon völlig klar, du musst Grenzen einhalten, Nein heißt Nein, Ja heißt Ja. Du hast dafür aber auch bestimmte Möglichkeiten. Du kannst dich outen, du kannst dich mit allem Möglichen identifizieren, deine sexuelle Orientierung ist völlig offen, du kannst Rosa mögen, Einhörner, Balletttänzer werden, sowas alles. Aber wenn sie das dann tun, ne, du kannst einen Zugang zu deinen Gefühlen haben, du kannst weinen in der Öffentlichkeit. Aber sobald sie das tun, bestraft unsere Gesellschaft sie dafür, weil es natürlich irgendwie auch faktisch nicht so richtig stimmt. Ja, sondern genau das eigentlich nicht erwünscht ist als männliches Verhalten und wir da eben doch noch gar nicht so weit sind. Auch da sehen wir diese Kluft zwischen Diskursivem und Faktischem. Und unsere neoliberale Gesellschaft ja was ganz anderes als Erfolg vorlebt. Ja, da geht es ja doch wieder um kapitalistische Errungenschaften. Geld, Frauen, schöne Frauen, Autos, ne, bei Andrew Tate sind es auch noch Zigarren. So eine bestimmte Idee von Wohlstand. Und diejenigen, die am allermeisten bezahlt werden, das sind ja beispielsweise Fußballer wie Cristiano Ronaldo, ne, der auch mehrere Vergewaltigungsvorwürfe anhängig hat. Oder jemand wie Jerome Boateng, der sogar vor Gericht steht, weil er seine Partnerin und Ex-Partnerin so schlecht behandelt hat. Ne, das ist einfach sehr schnell auch als nicht so ganz wahr für Kinder und für Jugendliche zu identifizieren. Das heißt, sie sind eigentlich ziemlich orientierungslos, wissen auch nicht, was Männlichkeit dann sein soll, wenn es immer toxisch und problematisch und so weiter genannt wird, ne, in der Krise. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, ich zeige dir einen ganz einfachen Weg zum Erfolg, Alpha-Männlichkeit, die erreichst du mit Schritt 1, 2, 3, dann gibt ihnen das zum einen Orientierung, das ist ein klares Modell, das ist eine klare Rollenaufteilung und es ist eine Hierarchie. Das heißt, es ist auch noch mit Privilegien verbunden und das ist dann schon irgendwie was Klares und was sehr Attraktives für junge Leute.
Das ist aber, daraus schließe ich, dass das auch ein Auftrag an die Eltern ist, auch an die Frauen, die ja immer noch das meiste an Erziehungsarbeit leisten, die Mütter.
Das ist ein Auftrag an die ganze Gesellschaft. Also auch das ist ja Teil des Problems, dass Care-Arbeit nicht gut aufgeteilt wird. Ich habe da gerade eine interessante Zahl aus dem Familienministerium mitgenommen. 46% aller Männer nehmen Elternzeit, 2 Monate. Also das wäre schon eine armselige Zahl, wenn es 100% wären, ja, weil es einfach nur 2 Monate sind. Aber so ist es ja wirklich einfach, also kann man gar nicht davon sprechen, dass Männer überhaupt oder Väter überhaupt Care-Arbeit machen. Und dass diese gesellschaftliche Rollenaufteilung, die muss sich einfach ändern. Ja, da Also es ist wirklich ein Auftrag an alle. Es sind nicht nur die Mütter, die für die Erziehung von Kindern verantwortlich sind, sondern es sind genauso Väter, es sind genauso Kitas, es sind Schulen. Es sind einfach wirklich alle. Da jetzt nur wieder die Verantwortung hin zu Frauen, die ja eh schon strukturell weniger privilegiert sind, zu schieben, also das halte ich nicht für richtig, sondern da müssen wir schon gesamtgesellschaftlich schauen.
Nun sind ja die antifeministischen Bestrebungen das eine, aber der Umgang der Frauen damit trotzdem auch ein Faktor. Sind Frauen resilient gegen den Backlash? Oder anders gefragt oder weiter gefragt, was tut Not, damit Frauen den misogynen Backlash aufhalten?
Also ich sehe schon eine ziemlich große Resilienz von Frauen und von Feministinnen oder vom Feminismus generell gegen diesen Backlash. Da muss man ja sehen, dass das eine der wenigen Bewegungen ist, die mit absolut friedlichen Mitteln sehr, sehr viel durchgesetzt hat, ne, ohne einen Krieg anzuzetteln, ohne Gewalt. Und ich glaube, dass sie das auch weiter so aufrecht erhalten wird. Diese Kluft in der Gen Z, die zeigt ja auch, wo Frauen da stehen und dass sie natürlich da weiter auch Widerstand gegen leisten werden. Ne? Menschen gehen auf die Straße, weil sie das nicht für gerecht halten, wenn es beispielsweise um Schwangerschaftsabbrüche oder andere Politik, die die Körper von Frauen betrifft, geht. Wir sehen Bewegungen wie die 4B-Bewegung, die ursprünglich aus Südkorea kommt, ne? Wo sich Frauen komplett von Männern abwenden. In den USA haben die seit Trump gewählt, wurde so einen großen Zulauf, ja, und auch bei TikTok ist es ein sehr, sehr großer Trend. Das ist natürlich eine radikale Bewegung, aber die macht einfach bestimmte Dinge sichtbar und ist deshalb auch wichtig. Wir sehen es in anderen Bewegungen. Wir haben es im Iran gesehen, wie resilient Frauen sind, wo ja wirklich Gesundheit, Leben, Familie direkt bedroht wird und trotzdem ziehen diese Frauen in der Öffentlichkeit ihren Hijab runter und tanzen oder ne, machen all die verbotenen, für Frauen verbotenen Dinge. Wir haben es in Lateinamerika gesehen mit der Ni Una Menos-Bewegung, die so lange schon so stark gegen diese männliche Gewalt, tödliche männliche Gewalt angeht. Wir haben One Billion Rising. Also ich sehe sehr, sehr viel Bewegung und sehr viel, auch sehr viel Wut und Vernetzung in der feministischen Szene. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was jetzt zu tun ist, dass wir uns die sozialen Medien zunutze machen, dass wir, ne, das ist ein bisschen schwierig, wenn die nicht reguliert sind, weil wir ja auch sehen, dass bestimmte soziale Medien bestimmte Gruppierungen privilegieren, also die AfD zum Beispiel, ne, oder rechte Politik ist deutlich privilegiert. Das heißt, da stehen ja bestimmte politische Interessen von Einzelpersonen hinter. Das sind einfach Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley beziehungsweise aus China, die diese Regulierungen im Griff haben. Und das ist natürlich nicht demokratisch. Ja, da müssten wir in Europa andere Lösungen finden. Also zum einen soziale Medien regulieren und zum anderen vielleicht auch Alternativen dazu schaffen, also eigene soziale Medien, denen demokratische Regeln geben. Das wäre total wichtig. Und dann wäre es viel leichter auch für Frauen und für die feministische Szene, sich also noch mehr solche MeToo-Bewegungen ins Leben zu rufen, sich zu vernetzen und resilient zu sein. Und ich glaube, dass gerade der Erfolg von Gisèle Pilicot und ihr Statement, die Scham muss die Seite wechseln, ne? Das ist einfach so geteilt worden, weltweit ist es eingeschlagen, diese Erkenntnis und auch diese Frau und dieser ganze Prozess. Und das ist ja ein Zeichen dafür, wie resilient Frauen wirklich sind.
Meine nächste Frage fassen Sie bitte nicht als unernst auf, aber Sie haben sich darauf verlegt, feministische Krimis zu schreiben. Ist das auch Ihr Beitrag zur Resilienz von Frauen oder gegen den Backlash?
Ja, absolut. Das ist mein Beitrag zur Resilienz von Frauen und gegen den Backlash, weil ich diese Themen, die ich schon so lange beschreibe in meinen politischen Sachbüchern, jetzt auch in belletristischer Form an den Mann und an die Frau und an alle bringen möchte und eben ein bisschen weg von diesem Preaching to Believers, also dass man denjenigen, die eh schon für Themen offen und interessiert sind, dann noch mehr Detailwissen quasi gibt, hinzu, dass ich diese Themen wirklich in die Breite der Gesellschaft tragen möchte. Es ist ein bisschen wie ein trojanisches Pferd. Ich weiß, dass Krimi einfach ein sehr, sehr gern gelesenes Genre ist. Feministische Krimis gibt es so gut wie nicht. Und wenn man das verbinden kann auf interessante Art und Weise, auch ein bisschen, vielleicht mit ein bisschen komplexeren Rollen, als man sie aus Krimis kennt, und mit Bewegungen, die einfach zeitgemäß sind, quasi, dann glaube ich, dass ich damit sehr, sehr viele Menschen erreichen kann.
Unterhaltung mit gesellschaftlichem Auftrag. Vielen Dank, Susanne Kaiser.
Mattei fragt, ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.